wie treu du bist, wie barmherzig du bist. Jesus, wir staunen über deine Schönheit, deine Gerechtigkeit. Und wir danken dir, Jesus, dass wir eingeladen sind, hinzuzutreten, dass wir eingeladen sind, an diesem Morgen zu empfangen. Was für eine Gnade, Herr, dass du ein Gott bist, der nicht sagt, gebt mir, sondern du ein Gott bist, der gibt. Du ein Gott bist, der vergibt. Du ein Gott bist, der gnädig ist, reich an Güte. Oh, danke, dass du ein Gott bist, vor dem Freude die Fülle ist. Und so versammeln wir uns heute Morgen vor deinem Thron und wir wollen genießen und wir wollen hören, was du zu sagen hast. Und dafür danken wir dir. Amen. Amen. Ihr Lieben, nehmt Platz. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Michael Mierich. Ich darf heute hier predigen. Ich bin 40 Jahre alt, habe meine liebe Frau mitgebracht, Jasmina, die sitzt hier vorn, ist Grundschullehrerin. Eine meiner Töchter sitzt da in den Reihen. Eine weitere Tochter ist unten im Kindergottesdienst und der Bub ist zu Hause geblieben. Der hat das Teenageralter erreicht, ist aber auch im Gottesdienst, Gott sei Dank. Ihr Lieben, ich möchte einen Text mit uns heute Morgen lesen. Ein Wort des Herrn aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 8, ab Vers 5. Da heißt es in der Bibel, der Hauptmann von Kapernaum, so ist es überschrieben. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, da trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin doch nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nirgends gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten und von Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tische sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden und dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Halleluja. Es ist der Text, das Wort Gottes, was wir heute Morgen betrachten wollen und was ich meine, Gott aufs Herz gelegt hat, um euch als Gemeinde auszurichten für die nächste Zeit. Entschuldigt, ich versuche das mal hier. Okay, vielleicht besser oder auch nicht. Ich möchte mal beginnen mit diesem Hauptmann in der Idee und in dem Gedanken, mal sein Leben zu betrachten. Es war ein Römer. Vielleicht können wir ein anderes Mikro nehmen. Geht das vielleicht? Sonst
sind wir so abgelenkt. Wunderbar. Okay.
Es ist interessant, da es sich hier um einen Römer handelt. So sagt es die Bibel, ein Zenturium genau zu sein. Er hatte ungefähr von seiner Bezeichnung her 100 Soldaten unter sich. Was eine kleine Garnison war. Nun müssen wir Folgendes wissen, Kapernaum war eine Grenzstadt dort in Palästina und in dieser Grenzstadt ging es um Zölle. Palästina zu jener Zeit war eine Unruheregion, da gab es immer wieder Terroranschläge der Zeloten und so weiter. Vielleicht ein bisschen ähnlich, wie wir das heute mal so auch leider in den Nachrichten ja gehört haben wie gestern. Und natürlich werden dann die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren und eine Unsicherheit macht sich breit. Dieser Centurio, ein Römer, wurde geschickt, um für Ruhe zu sorgen in dieser Stadt, wo es auch um viel Geld ging, eben in Kapernaum. war der Hauptmann dort, er hat die also befehligt. Und wir können uns schon vorstellen, dieser Mann hat irgendwo Karriere gemacht. Und ich weiß nicht, was so dein Berufs- und Traumberuf war und so weiter. Dieser Mann hatte sich entschieden, vielleicht war da auch Familie dahinter, vielleicht in der größeren Generation, man weiß es nicht. Aber er hatte sich entschieden, ich will beim Militär Karriere machen. Und so wurde er nun, warum auch immer, geschickt in diese Region, die von Unruhen so oft heimgesucht wurden. Und dort muss er auch mit dem jüdischen Glauben in Kontakt gekommen sein. Wir können davon ausgehen, dass er sicherlich nicht gläubig war, als er nach Palästina versetzt wurde. Aber dort hat er etwas entdeckt, etwas kennengelernt und er wurde gläubig an Gott. Die Bibel zeigt uns, er war ein Proselyt des Tores, so zeigt es uns die Schrift. Das heißt, er wurde an Gott gläubig, trat dem jüdischen Glauben über, aber ohne sich beschneiden zu lassen. Und er tat sehr viel Gutes im Volk, denn wir lesen, dass in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium Kapitel 7, Vers 3 Folgendes steht. Als er, also der Hauptmann, von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge doch kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es doch wert, dass du ihm das gewährst, denn er hat unser Volk lieb. Eine interessante Bezeichnung für einen Römer. Er hatte das Volk der Juden lieb gewonnen. Und dann heißt es weiter, und er hat uns die Synagoge gebaut. Interessant. Er hat viel Gutes getan, sodass die Ältesten der Juden für ihn eintraten, was sehr ungewöhnlich war, und zu Jesus gingen. Und ich finde die Bezeichnung oder die Formulierung so interessant. Es heißt hier, er ist es doch wert. Wenn du schon jemandem gnädig bist, Gott, dann doch wenigstens dem. Warum? Weil er hat das Volk Gottes lieb. Und er hat sich für die Gemeinde, für die Synagoge eingesetzt. Wir wissen also von Lukas, dass dieser Römer, wir wissen nicht so seinen Namen, aber er war eben der Hauptmann jener Garnison dort. Und wir wissen, dass er nicht selber kam, sondern wahrscheinlich aus der jüdischen Tradition her, wusste, sich zurückzuhalten, weil er ja Heide war und wusste, es ist nicht rechtens, wenn er nun zu Jesus geht und schickt die anderen erstmal vor. Er macht das ja auch deutlich, Jesus muss nicht in mein Haus kommen, das wäre für Jesus ja ein Affront gewesen, auch vor den religiösen Juden. Ich möchte mal kurz hier innehalten und mal diesen Mann für uns vor Augen führen. Es ist ein Mann, der hat Karriere gemacht beim Militär. Offenbar war er sehr wohlhabend, weil er hat den Juden dort das Gotteshaus gebaut. Er war gottesfürchtig, offenbar praktisch auch einflussreich. Er war beliebt. Man könnte ja meinen, ein Mensch wie du und ich, oder? Interessant ist, dass die Bibel hier sagt, dass sie Respekt vor ihm hatten, nicht weil er mächtig war. Wir wissen, dass die Römer die Juden und das jüdische Volk zu jener Zeit doch auch sehr unterdrückt hat. Und natürlich, wenn da Terroranschläge sind, nutzt die Polizei und so weiter, gerade in solchen Regimestaaten, ja auch entsprechend Druckmittel, um Druck auf die Bevölkerung auszuüben. Aber hier ist es so interessant, niemand hatte Angst oder Respekt vor ihm wegen seiner Macht, sondern wegen seinem Herzen und Taten. Und das hat mir doch zu denken gegeben. Da ist jemand zum Glauben durchgebrochen, jemand, wo man es nicht erwartet hätte. Ein Soldat, einer, der eigentlich mit Gewalt zu tun hatte und doch ist er in den Glauben, in den lebendigen Glauben zu Gott irgendwie reingekommen. Wir wissen nicht wie und wann, aber das, was dann sein Leben ausmachte, finde ich interessant. Denn andere sagten über ihn, nicht er selber. Ich meine, es ist ja schon interessant, was wir manchmal selber meinen, wie wir so drauf sind. Aber wenn du wirklich wissen willst, wie du bist, frag mal deine Ehefrau oder einen guten Freund. Schätz mich mal ein, wie bin ich denn so? Ich finde interessant, dass was die Juden hier sagen über diesen Mann ist, er liebt das Volk Gottes, er tut viel Gutes und er hat das Haus Gottes gebaut. Ihr Lieben, da wurde ich ja neugierig und habe gedacht, das wäre doch schön, wenn wir in Langenfeld, wenn du in Langenfeld oder wo immer du wohnst, bekannt wärst,
dass andere Leute, nicht du selber, ich meine, das ist ja leicht, oder? Aber wenn andere, deine Kollegen, deine Nachbarn sagen würden, wie heißt du? Die Rosemarie. Wenn andere sagen, ja, die Rosemarie. Du, ich weiß nicht, wie ich die beschreiben kann, aber eins will ich dir mal sagen. Die Rosemarie, die liebt Gott. Und die Rosemarie, Mensch, du, die tut viel Gutes. Und wenn man eins über die Rosemarie sagen kann, die ist immer in der Gemeinde. Und die setzt sich für das Haus Gottes ein. Wäre das nicht schön, wenn Menschen so über uns denken würden? Wenn andere von dir reden, dass sie nicht sagen, Mensch, du, ja, der ist immer laut oder ist immer knurrig oder der sagt nie guten Morgen. Das wäre nicht so gut, oder? Ich finde das interessant, hier ist ein römischer Soldat in gehobener Position und die Juden, die die Römer ja eigentlich hassten, haben etwas an seinem Herzen gesehen. Dieser Mann liebt Gott, er tut viel Gutes und er baut das Haus Gottes, Halleluja. Ihr Lieben, ich möchte das heute in euer Herz legen. Ich glaube, das ist das, was euch als Gemeinde ausmachen soll. Dass andere Menschen sagen, ja, weißt du, die Leute hier in dieser Live-Kirche, ich weiß nicht, wie ich die beschreiben soll, aber auf jeden Fall lieben die Gott. Auf jeden Fall tun die viel Gutes. Und sie bauen das Haus Gottes. Halleluja. Dieser Mann war auffällig, nicht nur wegen dem, was er hatte, sondern wegen dem, was er glaubte und aus seinem Glauben heraus tat. Er liebte Gott. Und wisst ihr, was hier deutlich wird? Er liebte Gott und darum liebte er offenbar auch die Sache Gottes. Wisst ihr, das, was wir lieben, das wird immer irgendwo sichtbar. Du kannst nicht sagen, ich liebe meine Frau und das wird nicht sichtbar. Das funktioniert nicht. Ich habe mal einen Vermieter gehabt, der hat sein Auto geliebt. Der hat einen Oldtimer, ein Mercedes 500 SL, Cabriolet, rote Ledersitze, ein wunderbares Auto. Das durfte nur am Sonntag fahren. Und das wurde gehegt und gepflegt, das bekam unter der Woche, obwohl es in der Garage war, ein entsprechendes Tütchen drüber. Und das wurde nur per Hand, also wirklich ein Traumauto. Und das war so heilig für ihn, der hat es so geliebt, das durfte auch, wenn er es gefahren hat, nicht mit seinen Händen berührt werden, da wurden Handschuhe angezogen. Und so richtig klassisch seine Frau mit Kopftuch und dann wurde das im Sommer einmal pro Sonntag ausgefahren. Das konnte man sehen. Offenbar hat er einen gewissen Wert für ihn gehabt, oder? Ich sag dir, wenn du einen Fußballfan triffst, der wirklich Fan ist, ich rede jetzt nicht von denen, die ab und zu mal Fußball gucken, aber wenn du jemanden hast, der wirklich, ja, FC Köln-Fan oder ich weiß nicht, was man hier so, im Ruhrgebiet gibt es ja viele Clubs, Leverkusen, ja, das, ich Dummkopf, nicht? Leverkusen, ist doch klar, ne? Was? Schau mal, ne? Schon sind wir uneins. Ist doch interessant, dass Leute, denen das was bedeutet, die machen das nach außen hin sichtbar. Ich bin manchmal ein bisschen traurig darüber, dass wir Christen meinen, es muss uns peinlich sein, dass wir Christen sind. Ich sehe aber hier an einem Römer eine ganz andere Haltung. Die ganze Stadt offenbar wusste, dieser Mann liebt Gott, Halleluja. Ich möchte euch einladen, schämt euch doch nicht dafür. Es ist doch gut, wenn die in deiner Nachbarschaft wissen. Also eins können wir sagen, aber die Rosemarie, die liebt Gott. Aber es kann nur sichtbar werden, wenn wir es auch irgendwo sichtbar machen, oder? Und da können wir ja auch kreativ werden. Jesus sagt einmal, wir sollen unser Licht leuchten lassen. Und dann könnte man ja sagen, ja, was soll denn da leuchten? Jesus in mir, na gut, bin ich vielleicht nett. Aber er erweitert das ja und sagt, damit sie eure guten Werke sehen. Das heißt, was sind denn gute Werke? Es ist nur die Barmherzigkeit. Nun, ich will es mal erweitern und vielleicht ein Bild bauen für uns. Es wäre doch schön, wenn du die freundlichste Person in der Nachbarschaft bist, oder? Wenn die Leute sagen, also wenn ich dem begegne, der läuft nicht einfach an mir vorbei. Der sagt immer guten Morgen. Der fragt auch mal nach, wie geht's? Der fragt aber nicht nur nach, so oberflächlich, wie geht's, der fragt auch mal nach, wie geht's den Kindern? Wie geht's der Ehefrau? Wie geht's dem Hund? Oder was auch immer. Was mir hier deutlich wird, dieser Mann offenbar hatte Interesse. Er war ja Römer, er war Hauptmann, er war Soldat, er war Centurio. Ihr wisst ja, die Bevölkerung hätte ihm ja ganz egal sein können, aber offenbar war es ihm nicht egal, sondern er wollte das, was in seinem Herzen war, es sollte nach außen. Und das konnte nicht verborgen bleiben. Wäre es nicht schön, wenn wir bekannt werden würden, auch in deinem Umfeld, vielleicht in der Schule, wir haben ja einige Schüler unter uns, dass Leute sagen in deiner Schule, ein bisschen schräg, macht nicht allen Blödsinn mit, aber eins können wir sagen, diese Person ist aufrichtig, sie ist ehrlich, sie hört zu. Ja, sie hat nicht nur ihre Lieblingsklicke, sondern sie ist irgendwo da, sie ist available, sie ist ansprechbar, sie tut nicht so, als ob sie so über den Dingen schwebt. Wäre es nicht schön auf Arbeit, wenn deine Kollegen sagen würden, ja, du bist fleißig. Du suchst nicht nur deinen Vorteil, sondern du setzt dich sogar an für andere. Ihr Lieben, da wird ein Bild deutlich, dass dieser Mann, obwohl es ein Römer war, obwohl er ganz oben war in dieser Stadt, aber bereit war, obwohl er ja gar nicht so viel gelehrt war, aber bereit war und verstanden hat, weil ich Gott liebe, soll diese Liebe sichtbar werden. Und so war es seine Leidenschaft, etwas zu tun, gute Werke. Ihr Lieben, wenn wir Gott lieben, bin ich von überzeugt, dann werden wir auch lieben, was er liebt, oder? Das wird einfach so sein, in dieser Weise, und da wird es interessant, was meint ihr denn, was liebt denn Gott besonders?
Den Sünder.
Halleluja. Das ist mein Bruder, oder? Halleluja. Ja, da muss man gleich stramm stehen. Ja. Ah, du hast so recht. Weil wisst ihr, was Gott am allermeisten liebt? Sind Menschen. Die Bibel sagt uns, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und wir sind alle Sünder. Dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ihr Lieben, wenn wir Gott lieben, dann werden wir auch anfangen, das zu lieben, was er liebt. Und das bedeutet, dass wenn wir ihn lieben, auch unser Herz anfängt, Menschen zu lieben. Nun sagt aber Jesus, es ist ja leicht, die zu lieben, die uns auch uns lieben. Das ist ja nicht besonders eine Herausforderung. Jesus sagt, das kann ja auch die Welt. Was hier deutlich wird, ist, wenn wir anfangen, Jesus zu lieben, ihm nachzufolgen, er unser Herz erfüllt, erfüllt er gleichzeitig uns in einer Fähigkeit, die zu lieben, die nicht so liebenswert sind. Und wisst ihr, das offenbar, so macht es Jesus deutlich, kann die Welt nicht. Die Welt kann nur die lieben, die für sie liebenswert sind. Die anderen werden verurteilt, die anderen werden gerichtet, die anderen, da wird schlecht geredet. Wäre es nicht schön, wenn wir als Live-Kirche bekannt werden würden, dass Menschen über uns sagen, über euch sagen, die sehen die Menschen nicht an nach Hautfarbe, nach Kultur, nach Vermögen, nach Leistung, ob sie oben sind oder unten sind, sondern hier ist ein Ort, da ist jeder willkommen. Sie lieben Menschen, weil sie Gott lieben. Und sie lieben es, egal was die Menschen getan haben oder wie viel Mist sie gemacht haben. Aber hier ist ein Ort, da bist du willkommen. Wäre es nicht schön, wenn du selber in dieser Weise bekannt wärst? Mit dem Ulf kannst du immer reden. Egal was du gemacht hast, aber hat immer ein offenes Herz. Der Hauptmann, so sagt es uns die Schrift, war ein Proselyt des Tores. Und nun müssen wir Folgendes sehen. Eigentlich bin ich noch mehr erstaunt, weil wenn man das sich mal vor Augen führt, ist es interessant. Es gab im jüdischen Glauben gläubige Dreierklassen. Das erste ist, du warst Jude, weil du im Volk warst und bist da hineingeboren, warst beschnitten und das war so die die erste Klasse. Dann gab es die Proselyten, also die, die von außen hin hinzukamen. Und das waren die Proselyten der Gerechtigkeit. Die haben sich beschneiden lassen und die waren so die Gläubigen zweiter Klasse. Und dann gab es, und da haben wir unseren Centurio, dann gab es die Gläubigen dritter Klasse und das waren die Proselyten des Tores. Sie waren nicht beschnitten und deswegen waren sie von vielen religiösen Dingen des Judentums ausgeschlossen. Sie durften also nicht den Tempel betreten und viele andere Dinge, mussten anders beten, waren anders von vielen Dingen ausgenommen. Und ich weiß nicht, was in diesem Mann vorging, aber ich stelle mir mal vor, wenn ich jetzt Gläubiger dritter Klasse bin, die waren von den Juden akzeptiert, aber eigentlich nicht besonders geschätzt, weil sie nicht beschnitten waren. Es ist doch schon erstaunlich, dass dieser Mann trotz dieser, ich sag mal, Gängeleien, trotz seines niederen Standes im religiösen Umfeld, nichts sich anmerken lassen hat oder zurückgehalten hat, trotzdem seine Liebe zu Gott, seine Liebe zum Volk, seine Liebe zum Haus Gottes sichtbar werden zu lassen. Das zeigt mir, dass er verstanden hatte, es geht gar nicht ums Äußere, sondern es geht um dein Herz. Ihr Lieben, auch in der Gemeinde, und ihr seid ja nicht die kleinste Gemeinde, ihr seid ja recht viele, da gibt es ja unterschiedliche Leute. Da gibt es die Leute, die hier vorne sind, da gibt es die Leute, die irgendwas zu sagen haben und vielleicht sagst du, ja, ich hätte ja auch mal gern was zu sagen. Ich fühle mich irgendwie so zweite Reihe oder dritte Reihe oder ich bin schon lange dabei und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin ja auch nicht so stabil an der einen oder anderen Stelle, irgendwie komme ich nie zum Zug. Und dann denkt man ja manchmal, ach, lass die anderen machen, oder? Ich sehe hier einen Centurio, der sich nicht zurückgelehnt hat und gesagt hat, naja, ich bin halt Soldat und lass doch die Leute machen und ich gebe da halt mal so meinen Zehnten und dann ist ja auch gut, die sind ja eh nicht so lieb zu mir. Ich sehe hier jemanden, der Einheit verstanden hatte, obwohl er gegängelt wurde, obwohl es eigentlich vom Umfeld her nicht so schön war, hatte er dennoch eine Liebe zu Gott und weil er Gott liebte, liebte er das Volk und liebte er das Haus Gottes. Halleluja. Wisst ihr, ich weiß nicht, was so deine Entschuldigung ist, warum wir uns manchmal auf unserem Stuhl bequem hinsetzen und sagen, na ja, lass die anderen machen. Es gibt manchmal so viele Gründe, dass wir sagen, ach, ich muss nicht unbedingt. Und vielleicht sind dann so Argumente, die waren nicht nett zu mir, die haben mich nie gesehen. Der Michael hat mich nicht gegrüßt heute Morgen, da backe ich auch keinen Kuchen. Ja. Und so weiter. Ich meine, es gibt ja so, und schon wieder haben sie so laut gemacht, und überhaupt, was auch immer. Ich kenne es in meinem eigenen Leben, man findet so schnell einen Grund, warum man eine Ausrede hat, warum man sich nicht so einsetzen braucht, muss. Aber ich sehe hier einen Mann, einen Römer, einen Soldat, der bekannt war, dass er genau das nicht getan hat. Obwohl er eigentlich immer wieder von den Juden zu spüren bekommen hat, du bist nur ein Proselyt des Tores. An der Tür ist für dich Schluss. Und trotzdem hat er all Vermögen, all seine Kraft eingesetzt, dass wiederum diese Juden gesagt haben, wenn es einer wert ist, dass du ihm hilfst, Jesus, dann dieser Mann. Seine Großzügigkeit wurde sichtbar. Seine Barmherzigkeit wurde sichtbar. Ihr Lieben, ich möchte uns da einladen, dass auch wir, wenn du spürst, in deinem Leben sind so Dinge irgendwie nicht so am Brennen, in der Leidenschaft für Gott, dass du dich wieder ganz neu berühren lässt und sagst, Jesus, es soll um dich gehen. Liebe, so sagt es die Bibel, kann erkalten. Das wissen wir, geht in jeder Ehe so. Kann Freundschaften können auseinandergehen. Das kann passieren. Aber es soll nicht so bleiben, Halleluja. Vielleicht sagst du, ja, ich habe Dinge getan, die hätte ich nicht tun sollen und so weiter. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade abgeht, aber ich weiß eins, Gott will dein Herz neu berühren. Heute Morgen sollst du nicht sagen, oh, ich muss mal wieder mehr tun und dies und das. Nein, ich glaube, er will neu dein Herz mit seiner Liebe erfüllen, dass du wieder ganz neu und frisch sagst, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Weil wenn das geschehen ist, ihr Lieben, dann passiert es ganz automatisch, dass du anfängst, die Dinge zu lieben, die er liebt. Du wirst ganz neu anfangen, die Gemeinde zu lieben. Du wirst ganz neu anfangen, die Sache Gottes zu lieben. Du wirst ganz neu anfangen, dich für die Sache Gottes einzusetzen. Warum? Weil du es liebst. Als ich mit meiner lieben Frau zusammengekommen bin, das war doch gar keine Frage, wenn wir uns verabredet haben, dass ich dahin will. Oder? Wenn es lieb ist, da ist man doch gern da, wo der andere ist, oder? Wenn du Schwierigkeiten hast und sagst, ich weiß nicht, Gottesdienst ist auch anstrengend, ich sag dir, das geht nicht darum, dass du dich irgendwie zusammenreißt. Was du brauchst, ist eine neue, eine frische Verliebtheit mit Jesus Christus. Sein Herz. Interessant ist jetzt, was der Hauptmann bittet. Die Bibel sagt uns, da ist ein Sklave, der ist so krank und gelähmt, dass er mit dem Tod ringt. Die Bibel beschreibt das auch furchtbar, weil der Mann sagt hier, dieser, mein Knecht oder mein Sklave, ist furchtbar geplagt. Gelähmt liegt er da nieder. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber wenn jemand gelähmt ist, vielleicht hat er einen Sturz gehabt. So offensichtlich war er ja vorher gesund. Vielleicht war es ein Sturz oder irgendwas anderes, ein Virus, wir wissen es nicht. Auch Lukas schweigt ja darüber. Aber dieser Mann war gelähmt. Und ich finde, es ist furchtbar, wenn du bei Sinnen bist, aber dein eigener Körper dein Gefängnis wird. Und vielleicht hat er auch Schmerzen gehabt, wir wissen es nicht. Aber der Mann hier sagt, dieser, mein Knecht, mein Sklave, er leidet furchtbar in seinem Zustand. Und auch das ist so eine Sache, die man vielleicht schnell überliest. Man muss Folgendes verstehen, Sklaven waren zu jener Zeit das Unterste, was es gab. Sklaven waren eigentlich in der damaligen Verstandessache her und auch Rechtssprache, waren Besitztümer. Sklaven waren in dem Sinne keine Menschen, die eine Würde oder einen Stand hatten. Sie waren durchaus hoch geschätzt, weil sie arbeiteten, verrichten und man hatte Sklaven auch durchaus Stellung gegeben innerhalb des Hauses und so weiter. Und doch war ein Sklave ein Besitztum, wie du dir einen Schrank kaufst. Wenn du keine Lust mehr auf deinen Schrank hast, dann kannst du ja deinen Schrank einfach kaputt schlagen, stimmt's? Vielleicht schimpft die Ehefrau, aber theoretisch ist das möglich. Du hast einen Schrank gekauft und wenn du den nicht mehr magst, kannst du ihn kaputt schlagen. In ähnlicher Weise müssen wir uns vorstellen, ein Sklave damals hatte kein Recht. Wenn du deinen Sklaven überdrüssig warst, konntest du ihn verkaufen oder du konntest ihn töten. Da war niemand, der irgendetwas dagegen sagen konnte. Denn ein Sklave war ein Besitz. Und wir lesen diese für uns fast unvorstellbare Situation ja auch im Philemonbrief, weil bis in die Gemeinde hinein war das in der Kultur damals einfach dabei. Ein Besitz, da war ja ein Sklave Onesimus, der dann abgehauen ist und so weiter. Und Paulus verwendet sich dann und macht deutlich, ich will aufkommen für all den Schaden und ich will ihn auch freikaufen, wenn das möglich ist, weil es nun mal Besitz war. Und die Frage ist doch, die wir uns stellen müssen, warum setzt sich denn ein Zenturio, der reich war, für einen seiner Sklaven ein, wo er einfach hätte sagen können, naja, der ist krank, kostet mich einen Haufen Geld, ich tausche den einfach aus. Hier wird etwas deutlich, sein Herz. Das war nicht irgendjemand, das war nicht die Ehefrau, das war auch nicht sein eigenes Kind, es war sein Sklave. Aber vom Urtext her wird hier deutlich, dieser Sklave war für diesen Mann wie ein eigener Sohn, obwohl es ein Sklave war. Er hatte Mitleid mit seiner Situation. Und ihr Lieben, da bin ich ja ganz neugierig geworden und aufmerksam, denn in Matthäus 9, 36 lesen wir Folgendes. Als Jesus aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht Jesus zu den Jüngern, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er die Arbeiter aussendet in seine Ernte. Wisst ihr, die Frage, die wir uns stellen müssen, sehen wir die Menschen überhaupt? Dieser Zenturio hat sicher nicht nur einen Sklaven gehabt, der hat wahrscheinlich viele gehabt. Und er hat wahrscheinlich viel Geld schon in Ärzte und so weiter investiert und doch hat er diesen Mann nicht aufgegeben. Hier wird etwas deutlich von seinem Herzen. Und ich habe mich selber gefragt, wie schnell geben wir Menschen auf, oder? Da hast du einmal deinem Nachbarn von Jesus erzählt oder deinem Kollegen oder wem auch immer und der hat vielleicht gesagt, na, das ist aber ein Unsinn, was du da glaubst und schon sind wir fertig, oder? Schon wollen wir sagen, komm, na, wollt halt nicht, oder? Jesus sagt, sei bereit, die zweite Meile zu gehen. Was mir hier deutlich wird, ist ein Mann, der liebte Gott, er liebte das Volk, er liebte das Haus Gottes und er liebte Menschen. Aber nicht nur irgendwie, sondern da war ein Mensch, der eigentlich für viele gar kein Mensch war, weil er ein Sklave war. Der war so verletzt, dass man sagt, Mensch, ich sag's mal so schlimm, lass den armen Kerl sterben, der ist fertig. Der ist gelähmt in seinem Körper und auch wir heute haben ja wieder so eine Diskussion in unserer Gesellschaft, was Euthanasie oder was generell auch Sterbehilfe betrifft und so weiter. Wo kommen denn solche Gedanken her, dass man sagt, wir entscheiden, was wichtig und was nicht wichtig und was lebenswert und was nicht lebenswert ist. Ist doch furchtbar, dieser Mann hat erkannt, obwohl er gelähmt ist, er hat einen Wert, weil es ein Mensch ist, Halleluja. Wie viele Kinder werden in unserem Land abgetrieben und getötet? Ich glaube, auch wir als Gemeinde Jesu sollten bekannt werden, dass wir für Leben sind. Egal wie die Person krank ist, egal wie diese Person vielleicht nichts mehr beitragen kann, aber dass wir bekannt sind, dass wir sagen, egal was die anderen denken, aber dieser Mensch ist es wert zu leben, Halleluja, weil es ein Mensch ist. Und schaut mal, es ist auch ein Bild für Sünde. Denn dieser Mann war sterbenskrank, ein Sklave. Die Bibel sagt, die Menschheit ist versklavt in Sünde. Sie kann sich nicht selber helfen, wie dieser Mann, gelähmt. Er konnte nicht selber aufstehen, er konnte nicht mal selber zu Jesus gehen. Aber jemand anderes machte sich auf den Weg und sagte, Jesus, rette du. Wenn du deinen Nachbarn, deinen Kollegen, deine Freundin oder wen auch immer vor Augen hast, dann ist das eigentlich die Situation, versklavt in Sünde, aber gelähmt, nicht selber sich erlösen zu können. Es braucht Menschen wie diesen Mann, die Gott lieben, die seine Sache lieben, die Menschen lieben und die sich aufmachen wie diese vier jungen Männer, die den anderen Gelähmten nehmen auf der Trage und wie sie ihn zu Jesus bringen. Hier das gleiche Bild. Ich will zu Jesus gehen. Ich möchte euch einladen. Lasst uns eine Gemeinde sein, die permanent zu Jesus geht und die die Menschen, die Jesus nicht kennen, vor den Thron Jesu bringen und sagen, Jesus, erbarme du dich, weil wenn du nichts tust, dann werden die Leute ewig verloren gehen. Der Zentorio hatte das erkannt. Dieser Mann hat keine Hoffnung mehr. Aber er wusste, offenbar hat er genug gehört über Jesus, dass er wusste, Jesus kann. Und ich finde es so krass, er will und wird ihm retten, denn das wird jetzt deutlich. Er ist nicht nur zu Jesus gegangen, hat gesagt, können wir da irgendwas machen? Er wollte nicht mit Geld was schieben, er wollte nicht irgendwie manipulieren, sondern er wollte eins. Er wollte, weil er verstanden hat, wer Jesus ist, sprich du nur ein Wort und das ist genug, Halleluja. Haben wir diesen Glauben? Ihr Lieben, da muss der Heilige Geist ganz neu in unser Herz. Weil ich kenne es in meinem eigenen Leben, dann arbeiten wir, dann dienen wir, dann versuchen wir. Aber wir merken doch irgendwie, es bricht nicht durch. Mir zeigt, dass wir alle brauchen diese Vollmacht und dieses Feuer und diesen Glauben. Auch heute noch. In unserem Jahr 2024, dass es nicht auf unsere Kraft, unsere Möglichkeiten, da können wir modern sein und alles, finde ich alles gut, nicht falsch verstehen. Aber am Ende des Tages ist entscheidend, dass Jesus ein Wort der Gnade spricht. Halleluja. Und ich finde das so klasse, ihr habt die ganze Nacht durchgebetet, schön. Ich habe auch vorm Herrn gelegen, geschlafen. Aber wisst ihr, mir gefällt eure Haltung. Zu wissen und zu sehen, wir brauchen, dass die Hand Gottes sich bewegt. Und so hat dieser Mann einen Glauben, dass er zu Jesus geht und deutlich macht, und das ist schon interessant, wie beim Militär, erklärt er dann, wenn ich Befehle gebe, bin ich in Autorität gesetzt. Und die anderen müssen tun, was ich sage. Und dieses Bild wendet er an auf Jesus, weil er verstanden hat, ich habe hier nicht nur mit irgendwie einem Wunderheiler zu tun, sondern ich habe hier mit dem König aller Könige zu tun. Und was immer dieser entscheidet und tut, das wird geschehen. Das, was interessant ist, dass wir lesen, als Jesus das hörte, und das lesen wir nicht oft, verwunderte er sich. Und sprach zu denen, die ihm nachfolgen, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nirgends gefunden. Ich möchte euch das ans Herz legen. Ich empfinde in meinem Herzen, dass eine Gabe, die Gott in dieser Gemeinde hineinlegen möchte, eine Gabe von Glauben ist. Eine Gabe von Glauben in dieser ganzen Gegend. Und ich habe es heute Morgen kurz gebetet, als ich mit Micha und Ulf zusammengestanden habe und wir für diesen Gottesdienst gebeten haben. Ich möchte euch das ans Herz legen. Ihr habt jetzt eine weitere Gemeinde gegründet in Leverkusen. Oh, ihr Lieben, das wird nicht die letzte Gemeinde sein. Ich glaube, ihr werdet viele Gemeinden gründen. Und manche Gemeinde, die schon wie tot ist, die werdet ihr mit aufnehmen und mit neuem Leben beglücken. Ich glaube, dass zutiefst, dass das, was tot ist, was hoffnungslos, was gelähmt ist, was sich nicht mehr selber helfen kann, aber dass Gott euch mit einem Glauben beschenken möchte, wie bei diesem Mann, wo Gott sagt, oh Mann, diesen Glauben finde ich in der ganzen Gegend nicht. Aber hier sind Menschen, die diesen Glauben haben, die wissen, Gott spricht nur ein Wort. Und das Interessante ist, so oft sind wir doch gehalten und sagen, ja, wenn Jesus da wäre, oder? Dieser Mann hatte verstanden, ich muss mich nicht an Systemen, an Religiosität, an irgendwelchen Dingen orientieren. So oft sagen die Leute, Jesus, komm in mein Haus, Jesus, berühre mich. So oft haben wir so Dinge, so kleine Krücken und Hilfen und sagen, ja, dann kann was geschehen. Ich finde diesen Mann so klasse, weil hier deutlich wird, er orientierte seinen Glauben an gar nichts außer an der Souveränität, an der Macht und Herrlichkeit Jesu. Er hatte verstanden, Jesus muss gar nicht kommen. Da muss auch niemand die Hand auflegen. Er orientierte sich nicht an Menschen, nicht an Gesten. Er orientierte sich an der Macht Gottes. Halleluja. Und Jesus verwunderte sich. Und dann, das will ich prophetisch auch euch als Gemeinde sagen, und die Lobpreisband kann schon mal nach vorn kommen. Dann heißt es, ich aber sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Ihr Lieben, das will ich ausrufen über diese ganze Gegend hier. Jesus sagte, viele werden kommen. Ich weiß nicht, was östlich von Langenfeld liegt und ich weiß nicht, was westlich liegt. Ihr wisst es, was auch immer. Im Norden und im Süden. Im Norden haben wir, glaube ich, Düsseldorf und Hilden. Ich hätte ja mal gucken können auf Google, habe ich vergessen. Aber das ist eine Verheißung, die Jesus gibt für die Nationen. Und wisst ihr, das gilt auch euch als Langenfelder. Aber womit hat es begonnen? Mit einem Mann, wo man es nicht gedacht hätte. Vielleicht sagst du, ja, aber weißt du, meine Geschichte ist auch nicht so ganz sauber. Und ich habe auch ein Berufsfeld gewählt und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Man hätte es ja nicht gedacht. Ein Centurio beim Militär, aber verliebt in Jesus. Verliebt in Gott, mit einem Glauben, wo man nur staunen kann, wo Jesus selber staunt, verwundert ist. Bitte macht nicht den Fehler und denke über dein Leben, ja, was kann Gott schon mit mir anfangen? Das hat der Mann vielleicht auch gedacht. Und die Juden haben ihn spüren lassen, ja, du bist ja auch nicht so heilig, du bist ja auch nicht so toll. Vielleicht sagen andere auch zu dir, ja, du musst erstmal dies und jenes und das muss man erstmal ordnen. Und ist ja auch richtig und wir sollen uns ja auch auf den Weg machen, der Nachfolge und so weiter. Aber all das darf uns nicht davon abhalten, dass wir Gott vertrauen und glauben, dass er durch dich und durch mich und durch euch ein Licht leuchten lassen will und eure guten Werke sichtbar werden lassen will in dieser ganzen Gegend. Halleluja. Und ihr Lieben, so lasst uns doch die Augen schließen. Wir wollen vor den Herrn treten. Vielleicht stehen wir kurz auf. Wir haben heute in dieser Predigt diese drei Punkte gesehen. Da war ein Mann, der hat ein Leben gehabt in seiner Ausrichtung, aber er ist durchgebrochen. Er liebte Gott von ganzem Herzen. Und ich weiß nicht, ob du heute hier bist und sagst, ich kenne Gott gar nicht so genau, aber irgendwas klingt in meinem Herzen. Ich merke, ich kann mich nicht selbst erlösen. Ich merke, ich brauche Gott in meinem Leben. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist und sagst, ich habe noch gar keine Entscheidung getroffen, aber ich beginne etwas zu spüren in meinem Herzen. Da ist ein ewiger Gott, der mich sieht, der mich liebt, der mir vergeben will, der mich frei machen will, der mein Leben halten will, der meine Zukunft kennt und der eine Ewigkeit für mich hat. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, oh ja, ich will Ja sagen zu Jesus. Ich will ein Kind Gottes werden. Ich will sein wie dieser Mann. Egal, was die anderen sagen. Aber ich will Jesus lieben, weil ich erkannt habe, er liebt mich. Ich lade dich ein. Dann soll das heute dein Tag sein. Dann sag doch, ja, Jesus, hier bin ich. Und ich will das einfach mal so fragen. Ist da jemand hier? Dann heb doch deine Hand. Ich will gern mit dir und für dich beten. Danke. Danke. Halleluja. Danke. Oh, Halleluja. Wie wunderbar. Einige Hände hochgegangen. Halleluja. Vielleicht können wir zusammen beten. Ein Übergabegebet. Und wir beten es alle zusammen, gleichsam. Und betet es doch mit im Glauben. Jesus Christus. Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du all meine Schuld und Sünde bezahlt hast. Danke, dass du all meine Schuld und Sünde bezahlt hast. Ich gebe dir heute mein Leben. Ich gebe dir heute mein Leben. Ich will von nun an dir folgen. Ich will von nun an dir folgen. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Und dass du mich hältst bis in Ewigkeit. Und dass du mich hältst bis in Ewigkeit. Du sollst mein Gott sein. Du sollst mein Gott sein. Von nun an, bis ans Ende der Tage. Amen. Ihr Lieben, lasst uns doch mal einen Applaus geben. Halleluja. Alle, die da eine Entscheidung getroffen haben, ihr sollt wissen, die Bibel sagt uns, wenn ein Sünder umkehrt, wenn einer gerettet wird, da ist Freude im Himmel. Einer ist schon genug, da wird der ganze Himmel, der kommt in Bewegung. Halleluja. Und heute Morgen waren mehr als einer. Ich möchte euch einladen, da hinten ist dieser Gebetszettel da oder der Ständer. Und ich möchte euch einladen, da mal hinzugehen nach dem Gottesdienst. Das sind Brüder und Schwestern aus der Gemeinde, die euch da mit in Empfang nehmen. Ich möchte kurz für uns alle anderen folgende drei Punkte noch herausstellen. Wenn du heute hier bist und sagst, meine Liebe zu Jesus, sie ist irgendwie erkaltet. Ich möchte so gern wieder wie dieser Centurio in dieser Liebe entfacht sein, weil mir fällt es so schwer, Menschen zu lieben. Mir fällt es so schwer, auch Gemeinde zu lieben. Vielleicht sind Leute ungerecht zu dir gewesen. Auch der Centurio hatte das erlebt. Sie waren nicht nett zu ihm. Warum? Weil er nur Proselyt des Tores war. Er war oft ausgegrenzt. Er hat sich zurückgestoßen gefühlt. Und dennoch war er verliebt in Gott. Und er tat alles, was er hatte und konnte, in Tat und Wort und praktisch, auch mit Finanzen und sagte, ich will aber dennoch das Haus Gottes bauen, Halleluja. Wo kam das her? Weil er Gott liebte. Und wenn du heute bist hier und sagst, auch mir ist diese Liebe abhanden gekommen, dieses bewusste sich ruhen in der Gegenwart Gottes, oh, der Heilige Geist, er will die Liebe Gottes neu ausgießen in dein Herz. Vielleicht bist du heute hier und sagst, oh, mir fällt es so schwer, Menschen zu lieben. Wie bei diesem Mann, ich mag meinen Kollegen und die Kollegin nicht und der Nachbar und das reizt mich so sehr. Ich möchte euch einladen, Gott möchte dir eine neue Liebe schenken. Du musst dich nicht länger quälen, sondern Gott will dein Herz erfüllen mit seiner Barmherzigkeit. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, mein Glaube ist so schwach geworden. Oh, wenn ich doch so einen Glauben hätte wie dieser Mann. Wenn ich doch nur ansatzweise dieses Vertrauen hätte. Vielleicht sind da Situationen gewesen, wo Zweifel in dein Leben kamen, wo der Feind Dinge hineingebracht hat, wo du sagst, ach, an diesem Punkt kann und will ich Gott nicht mehr glauben, denn es ist alles ganz anders gekommen, als ich mir gewünscht habe. Glauben ist ein Werk Gottes. Dann streck dich doch heute aus und sag, Gott, füll mein Herz neu mit Glauben. Und egal ob ein von diesen drei Punkten, ich möchte gern für euch beten und gebt doch ein kurzes Handzeichen zum Himmel. Sage, Herr, hier bin ich heute Morgen. Füll mein Herz neu mit deiner Liebe. Füll mein Herz, dass ich neu Menschen liebe. Und füll mein Herz, dass Glauben hineinkommt. Und Vater, so bete ich für die Gemeinde hier in Langenfeld. Ich danke dir für das, was du begonnen hast. Ich danke dir, dass das, was du anfängst, du führst es zu Ende. Halleluja. Und wir wollen dir vertrauen heute Morgen. Wir richten uns aus zu dir, weil wir sagen, Herr, wir wollen neu verliebt sein in dich. Denn du hast alles gegeben. gegeben. Und du bist unser Retter und Erlöser. Und wir sehen ein kaputtes Land. Wir sehen, Herr, Städte, wo Menschen verloren gehen. Aber wir wollen uns nicht damit abfinden, sondern aus der Liebe zu dir heraus, Herr, wollen wir wieder neue Menschen lieben. Wir wollen Werke der Gnade tun. Und Herr, wir wollen Glauben haben, dass das Unmögliche möglich ist, Herr. Sende du uns, um deine Werke zu tun. Und das beten wir zusammen im Namen Jesu. Amen. Halleluja. Setzt euch doch noch mal kurz hin. Okay. Ihr merkt, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über, nicht? Ihr Lieben, ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber mir war es wichtig, die Dinge heute zu platzieren, und manchmal ist es auch wichtig, dem zu folgen, der Spur Gottes zu folgen. Ich hoffe, dass diese Predigt eine prophetische Predigt für diese Gemeinde ist und dass ihr das nicht nur heute hört, sondern dass es in euren Herzen beginnt zu wachsen und Frucht zu bringen, viel Frucht. Halleluja. Amen.